Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Gestern sind die 32. Solothurner Literaturtage zu Ende gegangen. Die Literaturkritikerin Sibylle Birrer, DRS2-Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst und Felix Schneider als Moderator ziehen Bilanz.
Die drei Solothurner Literaturtage, das sind über 70 Veranstaltungen. Wir, Sibylle Birrer, Hans-Ulrich Probst und ich, Felix Schneider, wir konzentrieren uns aber auf einen Aspekt, der die Solothurner Literaturtage von anderen Literaturfestivals unterscheidet, nämlich den Aspekt der Werkstatt, der Probebühne. Solothurn als Ort, wo Unveröffentlichtes aus dem Manuskript vorgelesen wird oder soeben gerade Veröffentlichtes ausprobiert wird oder wo Debütantinnen und Debütanten, übrigens jeden Alters, sich dem Publikum stellen. Wir beginnen mit einem Autor, der nicht jung ist, der nicht unbekannt ist, sondern zu den wichtigsten der Schweizer Literatur gehört, mit Urs Faes, weil er aus einem unveröffentlichten Manuskript vorgelesen hat. Urs Faes ist heute Anfang 60. Seine letzten Romane waren Und Ruth, Als hätte die stille Türen, Liebesarchiv. Sie haben breite Anerkennung gefunden, auch im Ausland. Sibylle Birrer, worum ging es denn in dem Roman, den uns Urs Faes vorgestellt hat, nun eben vor der Publikation vorgestellt hat?
Dieser Roman der Paarbildung, höchstwahrscheinlich heißen wird und im September erscheinen wird, der handelt von einer Wiederbegegnung unter sehr speziellen, ja eigentlich radikalen Umständen. Auf der Krebsstation eines Spitals trifft ein Psychoonkologe namens Andreas Lüscher auf die Patientin Meret Metter. Es ist ein Wiedersehen in einer sehr schmerzvollen Situation. Meret ist unheilbar krank. Er soll mithelfen, sie zu therapieren. Es ist ein Wiedersehen, das zugleich auch aufwühlende Erinnerungen wachruft. So zumindest lassen es die drei eindrucksvollen Passagen, die Urs Faes vorgelesen hat, vermuten.
Und was ist der Zusammenhang? Wie kommt Urs Faes gerade zu dieser Geschichte, Hans-Ulrich Probst?
Urs Faes hat vor ein paar Jahren in der Tat auf der Radioonkologie des Kantonsspitals Aarau gearbeitet, und zwar als Schriftsteller gearbeitet. Anderthalb Jahre lang hat er den Auftrag, die Ärzte dort zu begleiten und zu beraten, nämlich in Bezug auf die Sprache, die auf einer solchen Station gesprochen wird, unter den Ärzten, vor allem aber natürlich im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten. Und daraus ergab sich zunächst nicht der Auftrag, etwas zu schreiben, sondern es hat dann den Autor selbst gepackt. Und spannend ist auch, Urs Faes hat schon vor 2 Jahren einen kleinen Auszug in der Aargauer Zeitung veröffentlicht. Das hieß schon Paarbildungen übrigens, der Titel ist Konsistenz. Aber was ganz anders war als jetzt, es war ein Ich-Erzähler und der war auch so ein Sprachberater. Also war also viel näher beim Autor. Jetzt hat er einen Onkologen daraus gemacht und er ist in die personale Perspektive des Autors zurückgegangen vom Ich. Also so ist es wirklich ein Einblick in die Werkstatt auch, den die Literaturtage da jetzt ermöglichen.
Und wir werden jetzt einen Einblick in diesen Roman nehmen, nämlich über einen Ausschnitt aus der Lesung von Urs Faes. Er hat, Sie haben das schon angetönt, Sibylle Birrer, zweimal vorgelesen. Zuerst aus dem Anfang, wo dieser Arzt einem Röntgenbild begegnet, von dem er weiß, es gehört einer Frau, die ich kenne. Und dann wird diese Geschichte also aufgerollt zwischen Litscher und Meret, so heißt die Frau. Und wir hören den Moment, wo diese Meret erfährt, dass sie eine Krebsdiagnose hat. Urs Faes liest.
Sie weiß noch genau, wie sie aus der Klinik hinausgetreten ist. Ein kalter Februartag, hell das Licht, überhell. Die Sonne kommt aus einem tiefblauen Himmel, Schnee liegt, das Licht schmerzt. Sie schließt die Augen, will langsam weitergehen, sie schwankt leicht. Sucht nach einer Bank, da vorne ist eine Bank. Sich hinsetzen, für einige Augenblicke sich setzen. Das Flimmern vor den Lidern bleibt. Regenbogenfarbenes Flimmern. Sie hört wieder die Worte, hört sie wie einen Refrain, invasiv duktales Karzinom, rechts bei 2 Uhr, von gefährlicher Größe. Und groß ist auch das Rezidivrisiko, also Rückfallgefahr. Die Wörter haben sich eingeprägt, eine Hochrisikogefahr insgesamt, Operation gewiss, im schlimmsten Fall totale Amputat, sagen sie dazu, und die Lymphknoten weg, ausräumen, wegschneiden, herausschneiden. Wie man faule Früchte schneidet, denkt sie. Dann Chemo, 4 Zyklen, anschließend Radiotherapie, wenn sie dann noch lebt. Dieses Flimmern, während sie auf der Bank sitzt und die Kälte von den Füßen heraufkriecht, sie frösteln lässt. Wie lange sitzt sie schon auf dieser Bank, der Schnee glitzert, die Sonne leckt an den gefrorenen Zweigen, sie muss weiter, will aufstehen, diesen Weg entlang gehen zwischen den Gebäuden. nasser Beton gesprenkelt, da sieht sie jetzt ein Taxi, denkt sie, mit dem Taxi zum Bahnhof, die vielen Gleise, ein offenes Gleisefeld, wie ihre Lymphbahnen, ein Gelände, aufgefächert, dann Knoten, die zusammenführen, 13 sind tumorfrei, aber eben nicht alle. Sie geht langsam, folgt den Rillen der Betonplatten, da vorne ist das große Tor, die weißen Säulen mit den Namen der Neugeborenen, gleich beim Eingang zum Spital. Man müsste, denkt sie, jetzt auch schwarze Säulen aufstellen mit den Namen der eben Verstorbenen, der Toten. Als Memento Mori. Bahnhof, ruft sie dem Taxifahrer zu, warum nicht Friedhof, denkt sie und schließt die Augen. Sie müsste die Ohren schließen, um die Wörter nicht zu hören, wachsen die Ohren treu von den Wörterkanal, der quillt, Anamnesen und Diagnosen, Therapien und Planungen. Alphabet der Krankheit. Sie kennt es vom Hören, vom Lesen, das geht sie an. Das Licht blendet sie weiter. Sie steht zögernd am Bahnsteig. Du bist eine andere als die, die heute Morgen da angekommen ist, auf dem gleichen Bahnsteig, noch hoffend. Einige Stunden später, nur noch verängstigt. Sie sitzt im Zug an diesem frühen Nachmittag, diese Helligkeit draußen, das Flimmern wieder, ganz nah die Farben schillern, streifig, bis zum Schwarz und etwas trägt sie fort, hinweg über diese schneebedeckte Ebene, die am Horizont sich verliert. All das scheint wie immer und ist doch verändert. Durch diese Schaubilder, die sie gesehen hat, diese Worte und Begriffe, die da sagen, dass sie krank ist. Anders, denkt sie, das Leben da draußen mit den Wiesen und Wäldern, mit den Bäumen und Flüssen. Anders, das Leben da drinnen in dir, in deiner Haut, mit deinem Atem. Dem Pulsieren des Blutes, mit den Träumen, Fantasien und Erinnerungen. Das alles ist jetzt anders, weil du alles, was Leben ist, vom Vergehen her messen musst. Die Fahrkarte. Sie erschrickt, durchwühlt ihre Tasche, muss husten. Wozu braucht eine Kranke eine Fahrkarte, denkt sie. Sucht, glaubt sie hervor, streckt sie hin, hört das Schlagen der Räder, das sie fortträgt. Der Zug kommt an, durchquert den Hauptbahnhof. Eine in der Menge, eine Kranke in der Menge, denkt sie. Sie geht durch den Park, dann den Fluss entlang. Das Wasser ist klar und lichtgrün. Sie springt über die Schatten auf dem Kiesweg, atmet schwer. In der Wohnung ist der Tag noch immer hell. Ein Sonnenstreif kriecht übers Parkett, über ihren Arm, über die Füße. Sie hört die Wörter wieder, legt sich aufs Bett und schließt die Augen. Sie weiß, da wächst das in ihr, was nicht wachsen sollte. Das breitet sich aus, ungehemmt, invasiv, angreifend, um sich greifend. Sie muss warten, 2, 3 Wochen. Und das wächst weiter, eine Invasion unter der Haut. In der Nacht schnellt sie hoch, sie hört Lärm, Musik blärt herauf zu ihr. Sie will hinaus unter die Menschen, sie lebt noch, sie atmet noch. Sie will an die Bar einen Scotch trinken, sich einem in die Arme werfen, damit sie vergessen kann, was in ihr ist. Sie will etwas tun, spüren, dass sie noch nicht erledigt ist, nicht mit diesem Körper, der befallen und schon abgeschrieben ist und sich noch auflehnt. Im Leben wollen.
Urs Faes auf den Solothurner Literaturtagen mit einem Auszug aus seinem unveröffentlichten Roman. Hans-Ulrich Probst, Sibyl Birrer, welcher Eindruck hat dieser Text, also diese Lesung bei Ihnen hinterlassen?
Ich bin beeindruckt, ich bin angetan. Ich finde, er hat sozusagen eben diese zwei Sprachen gefunden. Einerseits die etwas versachlichte Ärztesprache, die Spitalsprache, die sich davon distanziert, worum es eigentlich geht, nämlich um schwerkranke Menschen. Und dann dieses dringliche Kopftheater sozusagen im Kopf der kranken Frau, die für die alles anders geworden ist, von einem Tag auf den anderen und wie sie da im Zug ist und so. Also das ist drängt vorwärts, rhythmisch, musikalisch, mit hohem poetischem Aufwand, aber doch in einer Art zurückgenommen und kompakt, wie ich es bei Urs Faes so schön noch selten gehört habe.
Für mich auch. Waren das Ausschnitte von einer dramaturgischen Meisterschaft, die mich wirklich beeindruckt hat. Ich muss es auch so sagen. Das Beeindrucken hat auch mit dem Thema zu tun. Es braucht Mut, an dieses Thema heranzugehen, es sprachlich zu bearbeiten, sich solchermaßen in die Figuren hineinzuwinden und aus ihnen heraus zu sprechen und zu denken. Und ich glaube, das ist das, was Urs Faes auszeichnet und was mich und offensichtlich auch Sie ungemein neugierig macht auf dieses Buch.
Man ist ja sofort drin. Das ist offensichtlich, ich glaube auch, dir so gegangen, Felix.
Absolut, absolut. Worin besteht denn jetzt der besondere Mehrwert, dass er vorgelesen hat, bevor er veröffentlicht hat?
Ich glaube schon, dieses Neugierige machen und den Eindruck haben, dass man an etwas teilnimmt, was allenfalls noch im Prozess ist. In seinem Fall wird es wohl jetzt schon sehr weit gediehen sein. Aber ich glaube eigentlich, dieser Wert des Solothurner Literaturtag eben eine Werkschau zu sein, der ist sehr hoch, weil wir leben in einer Gegenwart, wo Autoren unter Druck sind, vor allem von ihren Verlagen, nur noch aus dem zu lesen, was gerade erschienen ist. Also eine Vergangenheit und eine Zukunft gibt es eigentlich nicht im aktuellen Lesemarketing oder Literaturmarketing. Und deshalb schätze ich solche Werkstatteinblicke sehr.
Also auch im Programmheft ist ja immer dann ein kurzes Zitat abgedruckt. Diesmal war es auch ein Ausschnitt, der jetzt von USWS vorgelesen wurde. Und da sind schon einige absolut hörbare Änderungen drin, dass man sieht, wie eben auch ein Text nicht auf Anhieb von da ist, sondern wie da gearbeitet wird und gefeilt wird, auch noch im Lektorat. Also das ist jetzt die Endstufe, wo es jetzt mittendrin steckt, und irgendwann dann im September werden wir etwas lesen, das nochmals ein bisschen anders vielleicht klingen wird, als das, was wir gerade gehört haben.
Also wirklich ein Stück Einblick in das Handwerk, in die Arbeit des Schriftstellers. Ich schlage vor, dass wir zurückkehren hier in Reflexe mit Sibylle Birrer und Hans-Ulrich Probst, also zurückkehren zu unserem roten Faden der Berichterstattung über die Solothurner Literaturtage. Und dieser rote Faden ist eben unveröffentlichtes Erstlinge neue Stimmen. Wir können dabei beim Thema bleiben, beim Thema Medizin und Literatur als Geschwisterpaar, Schwesternpaar. Unter dem Titel Alte haben in einer Doppellesung Christoph Held und Christoph Schwitzer ihre Texte vorgestellt. Wer ist dieser Christoph Held, Hans-Ulrich Probst?
Christoph Held ist selber Arzt, und zwar Spezialist für Geriatrie und Demenzkranke, hat auch Fach- oder Sachbücher dazu veröffentlicht, also eine Kapazität sicher für dieses Thema, hat jetzt ein Geschichtenband dazu vorgelegt, der mich, ich sage gerade offen, eigentlich literarisch nicht überzeugt hat. Ich würde sagen, Schuster bei deinen Leisten, also dass er sich sehr genau damit befasst hat, was Demenzkranke brauchen, das ist verdienstvoll. Die Geschichten sind etwas breit geraten und einfach ohne literarische Sprache.
Bisschen viel Botschaft auch.
Ja.
Und der Christoph Schwitzer, der mit ihm zusammen gelesen hat, Sibylle Birrer?
Das ist ein 36-jähriger Innerschweizer, der eigentlich Altersheimseelsorger ist, meines Wissens von Beruf, der damit mit diesen Erzählungen, mit diesen Kürzesgeschichten oder Porträts eigentlich auch debütiert. In seinem Buch hat er 84 Persönlichkeiten aus einem Altersheim in ganz kleinen Miniaturen skizziert. Es sind eben Pinselstriche, Szenenskizzen, die ihm die Möglichkeit geben, eigentlich so also wie ein Altersheimporträt zu eröffnen, verschiedene Menschen in ihrer verschiedenen Art zu altern. Zugleich gibt es ihm als Autor aber auch die Möglichkeit, Erzählperspektiven auszuprobieren und auf ganz kleiner Fläche unterschiedliche Tonarten, unterschiedliche Erzählmöglichkeiten auszutesten und für uns somit auch einen Einblick in seine literarischen Möglichkeiten zu geben.
Also dieser Christoph Schwitzer, das ist jetzt ein Erstling, den er da präsentiert hat, und da hören wir auch zwei Beispiele. Also es liest nun Christoph Schwitzer.
Sepp, jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Ich habe Geburtstag, ich werde 90. Und dann kommt die da, dieses Weib vom Verein Frohes Alter, kommt also in mein Zimmer, tut so saufreundlich, schüttelt ständig meine Hand, zieht ein buntes Geschenkpäckli aus ihrer Tasche und legt es neben mein Weinglas. Ich reiße das Päckli auf und wissen Sie, was zum Vorschein kommt? Nein? Ein Schuppenshampoo, ein Schuppenshampoo! Das müssen Sie sich jetzt einmal vorstellen. Sie werden 90 Jahre alt und kriegen ein Schuppenshampoo geschenkt. So eine ist doch nicht normal, die spinnt. Wenn einer 90 wird, schenkt man ihm eine Flasche Wein, eine Flasche Schnaps oder meinetwegen halt Kirschstängeli, aber doch sicher nicht ein Schuppenshampoo. Pia Poletti. Wie einer alten Frau, sagt die alte Frau Poletti. Sie beugt sich nach vorne, stützt die Ellenbogen auf den Tisch und beginnt mit ihren schmalen, von dicken Adern überzogenen Händen wegwischende Bewegungen zu machen, als wollte sie Fliegen verscheuchen oder jemand kurzerhand aus dem Zimmer weisen. Aber da ist kein anderer Mensch im Zimmer. Die Tür ist abgeschlossen. Frau Poletti ist allein. Alles geht seinen gewohnten Gang. Frau Poletti spricht mit sich selbst. Wie es mir geht? Wie einer alten Frau. Einer uralten Frau. Alles geht. Ja, so geht es mir. Aber wie geht das genau, wenn alles geht? Frau Poletti lacht, schlägt sich mit ihren Händen auf die vom geblümten Rock verdeckten Oberschenkel. Das geht doch ganz einfach. Die Haare gehen, die Gedanken, der Appetit geht, die Kraft, der Schlaf. Die Augen gehen und die Zähne, ach, die sowieso, die gehen alle, aber es geht auch ohne. Alles geht, geht, geht. Nur die Zeit geht nicht und auch ich muss noch bleiben, darf nicht gehen. Aber bald geht auch die Poletti. Wieder lacht sie, klatscht in die Hände, presst die hellgelben Handflächen gegeneinander und schaut lächelnd zur Zimmerdecke.
Sepp und Pia Poletti, zwei Porträts von Christoph Schwitzer, gelesen auf den Solothurner Literaturtagen. Allerdings hat Christoph Schwitzer ja nicht alleine gelesen, sondern mit Christoph Hell zusammen. Und das war nun beileibe nicht die einzige Doppellesung auf diesen Literaturtagen. Felix Kauf und Michel Mettler haben zusammen gelesen, Anita Hansemann und Patrick Chan, Sunil Mann und André Perl. Das ist ja auffällig. Wie beurteilen Sie diese Form der Doppellesung, Hans-Ulrich Probst?
Ja, das kommt sehr darauf an. Felix Kauf und Michel Mettler haben ihr Buch zusammen geschrieben. Da ist es naheliegend, dass sie auch zusammen auftreten. Wenn ein gemeinsames Thema vorliegt, wie bei diesen beiden Geriatrie-Büchern sozusagen, dann macht es auch Sinn. In anderen Fällen aber war es völlig willkürlich und nicht einzusehen. Also ganz krass bei Patrick Chan und Anita Hansemann, die nichts miteinander zu tun haben. Und da war offenbar nicht das Zutrauen, da einer einzigen Autorin oder einem Autor wirklich eine Lesung anzuvertrauen. Früher gab es solche Doppel-Dreifachlesungen sogar auch, da hatten sie auch genügend Zeit dafür. Dann ging das halt anderthalb Stunden um die Texte miteinander verglichen, es wurde darüber diskutiert, das ist ja schon längst nicht mehr so. Insofern war das etwas mutlos und auch ein Zweiklassensystem, das mich nicht überzeugt.
Für mich hat es den Aspekt einerseits einer Beschleunigungsmaßnahme. Also wer zwei Autoren in Zeit für eine reinquetscht, der hat die Möglichkeit, noch mehr Autoren zu zeigen. Er hat auch die Möglichkeit, noch mehr Publikum zu generieren. Zwei Autoren, unbekannte Autoren, bringen jeweils ihr Publikum mit. Das gibt Zahlen, das gibt auch Applaus. Das ist einerseits schön, aber andererseits eben gibt es so auch ein Tempo, das nicht mehr befriedigt und das einem auch den Eindruck gibt, man hat nicht den Mut, wirklich zu entscheiden. Es gibt ja eine Programmkommission, die ausliest und die in dem Sinn auch die ästhetischen Entscheide fällen sollten. Wer liest nicht. Auch Mut zum Weglassen und zum Streichen wäre da vielleicht angebracht gewesen. Es gibt aber noch ein weiteres Moment. Wir sind uns eigentlich daran zu gewöhnen, an Mehrfachlesungen, an mehrere Stimmen zu hören. Da frage ich mich auch, ist es schon auch eine Konzession an den Publikumsgeschmack, dass man schon fast nicht mehr bereit ist, sich mit einer Stimme zufrieden zu geben? Also ist das schon quasi der Anspruch da, man muss mehr hören, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob die Qualität auch reicht?
Oder überhaupt kein Vertrauen mehr ins Zuhören. Ein anderes Phänomen, das mir auch in verschiedenen Lesungen auffallen ist, dass wenig gelesen wird und viel gesprochen. Dass die Autorin, die Autorin schon bevor sie überhaupt ihren Text loswerden darf, mehr oder weniger banale Fragen gestellt werden. Und erst dann wird ein kleines Stückchen gelesen und dann gleich wieder gefragt. Also eine Annäherung an Konversationsverhältnisse, wie man sie etwa in Italien oder Frankreich kennt, wo der Autor immer der Letzte ist, der wirklich dann mal noch ein Bu oder ein Umbrano von seinem Buch lesen darf und so. Und vorher wird ganz viel darüber gequasselt, sage ich jetzt mal. Also eigentlich ein Verlust an Aufmerksamkeit oder an Zutrauen in den Text selbst. Wo man auch mal, das habe ich fast nie erlebt dieses Jahr, eine Stecknadel würde fallen lassen hören, weil der Text so eindringlich ist und der Autor auch genügend Raum hat. Und weil das geht nicht in zwei Minuten, das geht einen Moment, bis man da dann so reindringt, dass man in dieser Welt des Autors ist.
Also wenn wir einen Schritt zurück machen und quasi einen Blick darauf werfen, wie sind die Literaturtage konstruiert, dann haben wir dieses seit 32 Jahren geltende Muster der 45-Minuten-Lesungen, eine um der andere, mehrere parallel, das jetzt eigentlich einerseits aufgeweicht wird, indem eben mehrere Stimmen zusammenkommen, aber mit auf gleichem Raum und gleichzeitig eben eisern daran festgehalten wird, auch wenn sich eigentlich so ein bisschen das Tempo und auch der Stil im Literaturbetrieb ändert. Das empfinde ich als eine Ambivalenz und ich bin gespannt, wie sich die Literaturtage dort auch programmatisch weiterentwickeln.
Was Sie sagen, könnte man bestätigen durch die Tatsache, dass bei der Lesung von Urs Fest, das war ja sozusagen eine klassische Lesung, es war auch ein 63-jähriger Autor, da konnte man die Stecknadel schon fallen hören. Während in den anderen Veranstaltungen in der Tat die Lesungen werden immer kürzer und die Konversation, sage ich jetzt mal neutral, wird immer länger. Glauben Sie, das ist ein Generationsproblem, dass da junge Leute nachdrängen, die einfach aus der Spoken-Word-Szene kommen und deswegen mehr Inszenierung, Event machen wollen?
Das könnte ein Punkt sein. Das hätte auch bei verschiedenen Lesungen so sein können. In diesem Fall, bei diesen Doppellesungen, die wir auch kritisch jetzt angesprochen haben, habe ich schon eher den Eindruck, dass es ein Qualitätsproblem der Texte war. Also die Texte so nicht getragen haben und von dem her eigentlich das Ausweichen auf Konversation, die dann nicht zum Literarischen war, sondern zum Thematischen. Man hat über Altern und Altersheim gesprochen und nicht über den literarischen Umgang mit dem Thema. Ich glaube, das zeigt, dass da eher ein Qualitätsproblem vorhanden war, als dass bereits das Schema sich verändert.
Zweite wichtige Bemerkung. Also es sind sehr viel mehr Gespräche zu den Themen gewesen, zu den Inhalten, als zu den Formen und zur Literatur. Ich schlage vor, dass wir noch einmal zu unserem roten Faden zurückkehren. Und da war ja neue Stimmen, neue Texte bekannter oder unbekannter Autoren. Urs Fees und Christoph Schwitzer haben wir erwähnt und gehört, aber da waren noch viele andere. Gisela Rudolph, Jasmina Schaar, Herbert Mayer, Altmeister, Anita Hansemann, Patrick Chan, Sunil Mann, Andri Perl, Jens Petersen, Ulrike Ulrich. Alles neue Stimmen oder neue Texte. Das diesjährige Programm setzte also einen guten Teil auf Neues. Wie würden Sie diese Fülle irgendwie gliedern? Sie dürfen jetzt je einen erwähnen in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit. Sibyl Birrer.
Also ich möchte eigentlich Ulrike Ulrich herausheben und zwar auch im Rückgriff darauf, was Sie vorhin gesagt haben. Also es gibt eine Generation, die Multitasking mittlerweile auch in ihr Schreiben involviert. Also es sind Autorinnen und Autoren, die in verschiedenen Formationen performativ auftreten, in sogenannten Literaturkombos unterwegs sind. Ulrike Ulrich gehört auch dazu. Sie schreibt aber auch Lyrik, sie schreibt auch Essays. Sie hat jetzt zum ersten Mal einen Roman geschrieben und das hat sie vorgelesen, der wurde vor kurzem zwar veröffentlicht, ist aber auch meiner Aufmerksamkeit, muss ich sagen, entgangen, ist in einem kleinen österreichischen Verlag erschienen und ist somit nicht bei allen Leuten angekommen, auch bei mir nicht. In diesem Roman hat sie 54 Zugsnummern und Abfahrten quasi in 54 Kapitel gefasst. Es ist ein Roman vom Unterwegssein. Ihre Protagonistin Lo, die bricht zu einer Zugsreise auf, um letztlich alles hinter sich zu lassen und nie anzukommen. Wir sind auch hier wieder bei den Miniaturen, bei den kleinen Reiseerzählungen, die nun zum ersten Mal bei Ulrike Ulrich in einen Roman gefasst daherkommen und die breiten Möglichkeiten dieser Autorin eigentlich zeigen, eben die auch bei, sagen wir, fast literarischen Varieté-Veranstaltungen, wie wir sie auch gehört haben, an den Solothurner Literaturtagen vorkommen.
Ich habe den Zusammenhang dieser vielen kleinen Motive nicht so ganz gesehen in dieser Lesung, aber sei es drum, Hans-Ulrich Probst.
Ja, ich muss ein gewisses Ärgernis loswerden. Eine der bestbesuchten Lesungen war ein Heimspiel für die Solothurner Autorin Gisela Rudolph. Sie hat bei Ziehglocke schon eine Handvoll Romane veröffentlicht, jetzt bei Weißbuck ein Roman, Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Der Titel ist, von dem, was ich gehört habe, das Beste daran. Also weil hier auf eine Art naiv, mit einer Art Naivität aus der Kinderperspektive geschrieben wird, die ich schon eigentlich jenseits eben des guten Geschmacks für mich war. Weil das ist etwas vom Schwierigsten über Kindheit zu schreiben, dass das eben nicht verharmlost, auch die Schrecken der Kindheit, dass es idyllisch wird. Und wenn ich daran denke, wie etwa Otto F. Walter, auch ein Solothurner, vor über 20 Jahren seine Kindheit, den Tod des Vaters etwa im Elternhaus in Zeit des Fasans beschwört, von großen anderen Namen wie Danilo Kisch oder Guter Christoph, Herder Müller nicht zu reden, die das beherrscht haben, über Kindheit zu schreiben, dann fand ich das einfach eine ziemlich provinzielle Veranstaltung.
Also knüpfen wir noch zum Schluss an Ulrike Ulrich an. Zuerst einmal vielen herzlichen Dank, Sibylle Birr und Hans-Ulrich Probst, für diesen Rückblick auf die Solothurner Literaturtage. Anknüpfen an Ulrike Ulrich, weil sie Mitglied von Titanic ist. Das ist eine Frauenband, die macht Musik und politisches Kabarett vom Feinsten. Und wir hören eine Nummer, die sie dargeboten haben in Solothurn, die nicht auf ihrer CD ist. Sandra Kürnzi bereitet uns das Vergnügen dieser Nummer.
Also, Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass ich Burka trage. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe gehofft, dass Sie das sagen.
Kannst du mir mal meinen Stoff geben? Ich habe etwas Kleines daheim genommen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sieht noch nicht so nach Burka aus, oder?
Teil dazu.
Ich habe nichts gegen die Burka. Im Gegenteil. Das ist ein sehr praktisches Kleidungsstück. Ja, Sie können am Morgen aufstehen, einfach die Burka drüber und fertig. Es sitzt sofort und das Theater mit der Frisur können sich auch sparen. Problemzonen verschwinden von selbst und die mühsame Suche nach passenden Foulards, Gürteln, Schuhen erübrigt sich auch. Ja, Sie können Nasengrübeln am Frühstück kratzen und das Gesicht verziehen. Haben Sie es gesehen? Eben nicht. Sehen Sie? Ja, vor ein paar Tagen war ich noch anderer Meinung. Aber wissen Sie, genau deshalb liebe ich unser Land und seine Demokratie so sehr. Wegen der Meinungsänderungsfreiheit. Ja, wir dürfen unsere Meinung eben ändern. Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich sei konvertiert oder so. Burka Wittmerschlumpf, nein. Burka hat ja gar nichts mit Religion zu tun, ist einfach praktisch. Wissen Sie, ich finde, alle sollten eine Burka tragen. Das habe ich meinen Kollegen im Bundesrat auch gesagt. Uli sagte, bist du total übergeschnappt, Evelyn. Nein, Uli, habe ich gesagt. Wir von der BDP sind einfach praktisch veranlagt. Die Michelin, das alte Fashion-Victim. Wissen Sie, wir im Kollegium sagen ihr darum auch Fascho, wegen dem. Sie bekam natürlich gerade Panik, dass sie dann ihre teuren Designerklamotten nicht mehr zeigen kann und begann zu weinen. Ich will keine Burka tragen, no, no, no. Und alle haben zu Moritz geschaut, weil er ja ihr Parteikollege ist. Und das ist eine alte Regel im Bundesrat. Im Bundesrat wird nur parteiintern getröstet. Zum Glück hat mich die SVP kurz nach meiner Wahl in den Bundesrat quasi ausgeschlossen. Sonst wäre ich jetzt für den Uli verantwortlich. Und der heult jeden zweiten Tag, vor allem wegen diesem Kampfschädtheater. Aber jetzt muss er selber schauen. Doris, die Bundesratspräsidentin, hat gesagt, gerade als Bundesratspräsidentin freut es mich besonders, wenn wir dem Volk zeigen können, dass man keine Angst mehr muss haben vor der Burka. Hat jemand ein Nasstuch für mich? Micheline sagte nochmal, no, no, je ne veux, ich will keine Burka tragen, ich will keine Burka tragen. Und Moritz ist zwar Atheist, aber zum Glück poetisch veranlagt und darum sagt er dann auch genau das Richtige. Schau, Micheline, schau, jeder hat seine Burka zu tragen. Und weil der Moritz der Dienstälteste ist und immer schaurig mühsam tut, wenn man ihm nicht ab und zu recht gibt, haben alle etwas lustlos genickt und ihm recht gegeben. Und darum, meine Damen und Herren, trägt der Gesamtbundesrat ab nächsten Montag Burka. Basta!
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.